Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge im Familienrecht. In dieser und einigen weiteren Podcast-Folgen erhalten Sie mein Hörbuch zum Familienrecht. Familienrecht, der Podcast für Trennung und Scheidung. Mein Name ist Wolfgang Behlau, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht. In diesem Hörbuch zum Familienrecht geht es um das Scheidungsverfahren, um Unterhalt, Zugewinnausgleich, Sorgerecht und vieles mehr. Das Hörbuch war natürlich ursprünglich nicht als Podcast geplant, sondern ausschließlich als Hörbuch. Dieses Hörbuch habe ich in den letzten 2 Jahren häufig und gut verkauft und ich habe sehr positives Feedback erhalten. Die Informationen sind immer noch absolut aktuell und ich möchte es jetzt allen kostenfrei zur Verfügung stellen. Und natürlich können Sie zusätzlich auch einfach einen Besprechungstermin mit mir vereinbaren, persönlich in meiner Anwaltskanzlei in Heidelberg. Wir können einen festen Telefontermin vereinbaren oder einen Termin online über Skype, Teams oder Zoom. Schicken Sie mir dafür einfach, wenn Sie möchten, eine E-Mail. So, und jetzt geht es los mit dem Hörbuch. Kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema und zu einer weiteren Baustelle, nämlich zum Güterrecht. Bestandteil einer familienrechtlichen Erstberatung sollte immer auch das Güterrecht sein. Damit ist der Ausgleich des Vermögens zwischen den Eheleuten gemeint. Gesetzlich vorgesehen ist die Zugewinngemeinschaft. Durch Ehevertrag kann aber auch Gütertrennung oder Gütergemeinschaft vereinbart werden. Wenn Sie also keinen Ehevertrag abgeschlossen haben, gelten für Sie die gesetzlichen Bestimmungen zum Zugewinnausgleich. Beim Zugewinnausgleich geht es darum, den Vermögenszuwachs des Ehemannes mit dem Vermögenszuwachs der Ehefrau zu vergleichen. Dann soll derjenige einen Ausgleich erhalten, der in der Ehezeit weniger Vermögen auf seinen Namen erwirtschaftet hat. Beim Zugewinnausgleich ist also der Zugewinn der Eheleute während der Ehe miteinander zu vergleichen. Derjenige mit dem höheren Zugewinn muss zahlen. So, und jetzt das Ganze noch einmal etwas verständlicher. Wichtig zu wissen ist als erstes, dass die finanzielle Situation der Eheleute völlig getrennt voneinander zu betrachten ist. Also Ehemann auf der einen Seite, Ehefrau auf der anderen Seite. Sinnvollerweise nimmt man sich deshalb 2 Blätter Papier für die nun anstehende Aufstellung. Ein Blatt für den Mann und eines für die Frau. Machen Sie auf jedes Blatt in der Mitte einen waagerechten Strich und beschriften Sie die obere Hälfte oben mit Endvermögen und dann die untere Hälfte mit Anfangsvermögen, so jeweils als Überschrift. Unter diese Überschriften können Sie dann eine Aufstellung des Vermögens aufschreiben. Im Ergebnis ist nämlich das Anfangsvermögen mit dem Endvermögen zu vergleichen, jeweils getrennt bei Ehefrau und Ehemann. Der Unterschied zwischen dem Anfangsvermögen und dem Endvermögen ist der Zugewinn jeweils bei Mann und der Frau. Fangen wir mit dem Endvermögen jetzt mal an. Achtung, jetzt kommt einer der wichtigsten Sätze in diesem Hörbuch. Der Stichtag für das Endvermögen bei Beendigung der Ehe durch Scheidung ist der Tag, an dem der Scheidungsantrag über das Gericht beim anderen Ehegatten zugestellt wird. Nochmal. Der Stichtag für das Endvermögen ist der Tag, an dem der Scheidungsantrag über das Gericht beim anderen in den Briefkasten eingeworfen wird. Für die Berechnung des Zugewinns gibt es nämlich Stichtage. Nur diese beiden Tage von Anfangsvermögen und Endvermögen sind bei der Berechnung des Zugewinnausgleichs entscheidend. Da zum Zeitpunkt der familienrechtlichen Erstberatung in der Regel noch kein Scheidungsantrag eingereicht wurde, liegt dieser Stichtag in der Zukunft. Das Vermögen der Ehegatten unterliegt damit also noch den Veränderungen bis zu diesem Stichtag. Um aber nun schon einmal einen Überblick zu bekommen, fangen Sie einfach mal mit dem heutigen Tag an oder Sie nehmen den 31. Dezember des letzten Jahres. Beginnen Sie mit dem für Sie vorgesehenen Blatt, Mann oder Frau, und schreiben Sie in die obere Hälfte für das Endvermögen alles auf, was an Vermögen auf Ihren Namen vorhanden ist. Dazu gehören das Girokonto, das sonstige Vermögen bei der Bank einschließlich Wertpapierdepot, die Lebensversicherung, das Auto, das Eigenheim und so weiter. Den Hausrat lassen Sie bitte weg, der zählt nicht zum Zugewinnausgleich. Für das Eigenheim oder das Auto müssen Sie vorläufig schätzen, was denn der Wert sein könnte, wenn man es jetzt verkauft. Genauer geht das vorläufig nicht. Darunter listen Sie bitte genauso für das Endvermögen die Schulden auf, für deren Rückzahlung Sie haften. Falls Vermögen oder Schulden auf den Namen von beiden Eheleuten vorhanden ist, nehmen Sie für Ihre Spalte davon jeweils die Hälfte. Zum Schluss rechnen Sie alles zusammen. Jetzt sieht die Auflistung unter Endvermögen bei Ihnen vielleicht so aus. Girokonto 375,80 €, sonstiges Bankguthaben 6.300, Auto 500 oder 5.000, ein halbes Haus 160.000, Summe 171.675,80. So, jetzt kommen die Schulden. Halbe Schulden für das Haus, 140.000, die ziehen wir ab, bleibt ein Endvermögen von 31.675,80. Sie müssen das jetzt nicht nachrechnen oder im Einzelnen im Kopf behalten. Mir geht es nur um die Systematik. Das heißt, als erstes schreiben Sie detailliert auf, was haben Sie an einzelnen Vermögenspositionen, addieren das zusammen, dann kommen die Schulden, die werden auch addiert, nachher vom Guthaben, was Sie haben, vom Vermögen abgezogen und dann zum Schluss haben Sie Ihr Endvermögen erreicht, also errechnet. Genau das Gleiche machen Sie dann bitte auf einem anderen Blatt für das Endvermögen Ihres Ehegatten. Also wieder eine genaue Aufstellung über die Vermögenspositionen und die Schulden. Soweit, so gut. Fragen dazu werden später noch beantwortet, versprochen. Jetzt geht es an das Anfangsvermögen. Stichtag für das Anfangsvermögen ist der Tag der Hochzeit. Im Rahmen der Berechnung des Zugewinnausgleichs machen Sie bitte wieder für sich und für Ihren Ehegatten eine solche Aufstellung wie beim Endvermögen, nur jetzt eben für den Tag der Hochzeit. Das schreiben Sie dann auf den unteren Teil des Blattes auf, wieder getrennt für Ehemann und Ehefrau, entsprechend den Blättern, die Sie ja jetzt schon haben und die Sie schon für das Endvermögen verwendet haben. Also, wie viel Vermögen und wie viele Schulden waren bei Ihnen am Hochzeitstag vorhanden? Und als nächstes, wie viel Vermögen und Schulden waren bei Ihrem Ehegatten am Hochzeitstag vorhanden? Achten Sie darauf, dass es wie beim Endvermögen wirklich nur und ausschließlich auf diesen einen Stichtag ankommt, also den Tag Ihrer Hochzeit. Nachdem Sie die Aufstellung dann gemacht haben, können Sie das Anfangsvermögen mit dem Endvermögen vergleichen und zwar getrennt für Sie selbst und für Ihren Ehegatten. Der Unterschied zwischen Anfangsvermögen und Endvermögen ist der Zugewinn. Einmal der Zugewinn des Mannes und einmal der Zugewinn der Frau. Achtung, wir sind noch nicht fertig. Schenkungen und Erbschaften während der Ehe müssen noch auf eine spezielle Art und Weise berücksichtigt werden. Haben Sie beispielsweise während der Ehe eine Erbschaft gemacht, betrifft diese rechtlich erst einmal nicht die Ehe. Ein solcher Vermögenserwerb wird deshalb im Endvermögen und im Anfangsvermögen berücksichtigt. Ein Beispiel zum Verständnis. Sie sind vielleicht seit 10 Jahren verheiratet und haben vor 5 Jahren eine Erbschaft gemacht über 20.000 Euro. Um das Beispiel zu vereinfachen, stellen wir uns vor, dass Sie das Geld separat auf ein Sparbuch eingezahlt haben und das Geld immer noch genau so da ist. Wenn Sie nun eine Aufstellung zum Endvermögen machen, dann müssen Sie dieses Sparbuch natürlich auch auflisten im Endvermögen. Zusätzlich dürfen Sie dieses Sparbuch mit den erhaltenen 20.000 Euro aber nun auch ins Anfangsvermögen aufnehmen. Schenkungen und Erbschaften sind in die Liste des Anfangsvermögens mit aufzunehmen. Das bedeutet dann für Sie, es wird so getan, als hätten Sie die 20.000 Euro aus der Erbschaft schon am Anfang der Ehe gehabt. Da Sie dieses Geld nun immer noch haben, ist durch diese Erbschaft beim Vergleich zwischen Anfangsvermögen und Endvermögen nichts hinzugewonnen worden. Die Erbschaft wirkt sich dadurch nicht auf den Zugewinnausgleich aus. Es ist also nicht so, wie viele meinen, dass Erbschaften oder Schenkungen keine Rolle spielen beim Zugewinnausgleich. Jedoch sind sie im Anfangsvermögen aufzulisten und dadurch sind Schenkungen und Erbschaften in der Regel ohne ganz große Auswirkungen auf den Zugewinnausgleich. Schreiben Sie also eine Erbschaft oder eine Schenkung mit dem Geldbetrag, den Sie erhalten haben, oder mit dem entsprechenden Wert zum Anfangsvermögen hinzu. Dann rechnen Sie alle Positionen vom Anfangsvermögen zusammen und danach alle Positionen vom Endvermögen. Wenn Sie das wirklich auf Papier mitmachen, haben Sie sicherlich spätestens jetzt gemerkt, dass es sich für Sie positiv auswirkt, je größer Ihr Anfangsvermögen ist. Denn je größer das Anfangsvermögen ist, desto kleiner ist der Unterschied zwischen Anfangs- und Endvermögen und damit Ihr Zugewinn. Aus diesem Grund sieht es der Gesetzgeber auch als Ihre Aufgabe an, das Anfangsvermögen darzulegen und zu beweisen. Können Sie keine Nachweise zum Anfangsvermögen vorlegen, ist das Ihr Pech. Vor Gericht trifft Sie für Ihr Anfangsvermögen die volle Beweislast. Können Sie kein Anfangsvermögen beweisen, beträgt Ihr Anfangsvermögen 0. Wenn Sie nun das Anfangsvermögen mit dem Endvermögen einfach so vergleichen, bekommen Sie schon einen ersten Überblick. Sie vergleichen dann jedoch Äpfel mit Birnen, nenne ich es mal. Die Kaufkraft des Euro war vor einigen Jahren schließlich eine andere als die heutige Kaufkraft. So kostete ein Liter Diesel an der Tankstelle im Jahr 2002 durchschnittlich 84 Cent, im Jahr 2011 waren es 142 Cent. Um die beiden Vermögensbeträge miteinander vergleichen zu können, muss deshalb eine Indexierung vorgenommen werden. Das Anfangsvermögen wird mit dem Verbraucherindex verrechnet und ist danach höher. Und jetzt aufpassen. Bei Erbschaften und Schenkungen wird für die Indexierung nicht das Datum der Hochzeit, sondern das Datum gewählt, an dem der Vermögenszufluss erfolgte. Es ist also wichtig, nachzuweisen, wann die Schenkung oder Erbschaft geflossen ist, wann Sie das erhalten haben. Erst nach dieser Verrechnung mit dem Verbraucherindex kann das Anfangsvermögen mit dem Endvermögen dann entsprechend den gesetzlichen Vorgaben verglichen werden. Die jetzt ermittelte Differenz ist der Zugewinn, also der Unterschied zwischen Anfangsvermögen und Endvermögen. Das ist der Zugewinn. Vergleichen Sie nun zum Schluss Ihren Zugewinn und den Zugewinn Ihres Ehegatten. Hat der eine mehr Zugewinn, muss er die halbe Differenz dem anderen auszahlen. Hat also die Ehefrau einen Zugewinn von 1.000 Euro und der Ehemann einen Zugewinn von 6.000 Euro, beträgt der Unterschied 5.000 Euro. Der Ehemann hat also 5.000 mehr Zugewinn und muss davon die Hälfte als Zugewinnausgleich an die Ehefrau auszahlen, logisch also 2.500 Euro. Die Zahlung, also der Wertausgleich, erfolgt dabei immer in Geld. An der tatsächlichen Aufteilung der Eigentumsverhältnisse ändert sich durch den Zugewinnausgleich nichts. Ist also beispielsweise der Ehemann als Alleineigentümer des Hauses oder Alleininhaber eines Kontos eingetragen, dann bleibt er auch nach der Durchführung des Zugewinnausgleichs Alleineigentümer des Hauses bzw. Alleineigentümer des Kontos. Der andere Ehegatte hat nur einen finanziellen Ausgleichsanspruch auf eine Ausgleichszahlung. Wer diese Systematik kennt, der versteht auch, warum im Zusammenhang mit einer Scheidung häufig die Immobilie verkauft wird. Steht die Immobilie beispielsweise im Alleineigentum des Mannes, muss dieser häufig Kindesunterhalt, Trennungsunterhalt, Tilgungsleistungen an die Bank und zusätzlich einen Zugewinnausgleich an die Frau zahlen. Dafür reicht oft weder das laufende Einkommen, noch ist die Bank bereit, einen entsprechenden größeren Kredit zur Verfügung zu stellen. Mit dieser Ausgleichszahlung an den Ehegatten ist der familienrechtliche Zugewinnausgleich dann abgeschlossen. Steht das Haus oder das Bankdepot aber im gemeinsamen Eigentum, ändert der Zugewinnausgleich daran nichts. Diese Vermögensauseinandersetzung kann oder muss zusätzlich erfolgen. Dabei ist es jedoch rechtlich grundsätzlich unerheblich, dass die beiden Personen miteinander verheiratet sind oder waren. Sind die Eheleute beispielsweise hälftige Miteigentümer eines Hauses, dann ändert sich durch die Trennung, die Scheidung und den Zugewinnausgleich noch nichts an der Miteigentümerstellung. Im Grundbuch steht nicht, ob die beiden Miteigentümer miteinander verheiratet sind oder beispielsweise nur Miteigentümer sind, weil beide im Wege einer Erbschaft das Eigentum erhalten haben und sich gar nicht kennen. Für die Frage, wer Eigentümer ist, ist es also nicht entscheidend, ob die Eheleute verheiratet sind bzw. waren. Erst wenn die Eheleute das Haus verkaufen oder einer der Eheleute das Haus ganz für sich erhält und dem anderen seine Hälfte abkauft, ändert sich etwas an der Eigentumssituation. Der Zugewinnausgleich regelt also nicht automatisch alle finanziellen Angelegenheiten, einiges ist zusätzlich vertraglich zu klären und zu regeln. Das betrifft also ausdrücklich dann Miteigentumsanteile vom Haus, vom Girokonto, von dem Depot, was auch immer. Damit ist die Struktur des Zugewinnausgleichs beschrieben. Die Durchführung des Zugewinnausgleichs ist letztlich reine Mathematik unter Beachtung der Verteilung der Beweislast. Streit entsteht dabei häufig über die Höhe des Werts bei einzelnen Vermögenspositionen. Wie viel ist das Auto, die Wohnung, das Haus oder die Firma des anderen Ehegatten wert? Auch mehrere Gutachten kommen da nicht immer zum gleichen Ergebnis. Dann muss eine Einigung gefunden werden unter Berücksichtigung aller Einzelaspekte, die dann den Eheleuten wichtig sind. Bitte beachten Sie genauso wie beim Unterhaltsrecht, dass hier keine umfassende Darlegung aller Aspekte zum Zugewinnausgleich erfolgen soll. Vielmehr möchte ich im Rahmen der Erstberatung einen systematischen Überblick geben. Eine individuelle Berechnung ist dann der nächste Schritt. Im Einzelfall sind eventuell auch noch Besonderheiten zu beachten. Auf einige immer wieder auftretende Aspekte möchte ich hier als nächstes jetzt noch hinweisen. Die genaue Berechnung des Zugewinnausgleichs ist natürlich nur möglich, wenn Sie exakte Informationen haben zu allen Vermögenspositionen, sowohl bei Ihnen selbst als auch bei Ihrem Ehepartner. Erst wenn genau bekannt ist, welche Vermögen der Ehemann bzw. die Ehefrau hat, kann ein Zugewinnausgleich berechnet und erstellt werden. Zu berücksichtigen sind dabei natürlich auch die individuell vorhandenen Schulden. Viele Eheleute haben jedoch keine Informationen über die genaue finanzielle Situation des Ehegatten. Da der Stichtag für die Berechnung des Zugewinnausgleichs im Zusammenhang mit dem Beginn des Scheidungsverfahrens steht und deshalb in der Regel bereits das Trennungsjahr abgelaufen ist, liegen erst recht oft keine genauen Informationen über die aktuelle Vermögenssituation des anderen Ehegatten zum Endvermögensstichtag vor. Um nun eine Berechnung durchführen zu können, gibt es den sogenannten Auskunftsanspruch. Jeder Ehegatte hat zur Berechnung des Zugewinnausgleichs einen Auskunftsanspruch gegen den anderen Ehegatten. Sie haben deshalb per Gesetz einen Anspruch darauf, dass der andere Ehegatte Ihnen eine genaue Liste zusammenstellt mit allen Vermögenspositionen zum Guthaben und zu den Schulden. Genau genommen haben Sie einen Anspruch auf drei solcher Listen, nämlich eine Liste zum Anfangsvermögen, eine Liste zum Endvermögen und eine Liste zum Trennungsvermögen, also eine Liste über das Vermögen zu dem Stichtag, an dem die Trennung erfolgt ist. Diese Aufstellung muss sehr sorgfältig gemacht werden, ansonsten muss sie nicht vom anderen Ehegatten akzeptiert werden. Zusätzlich besteht ein Anspruch darauf, dass diese Auskunft auch belegt wird, also Nachweise vorgelegt werden, die die Auskunft bestätigen. Es besteht also nicht nur ein Auskunftsanspruch in Form einer Liste zu den genannten Stichtagen, es besteht auch ein Anspruch darauf, dass für jede einzelne Position in dieser Liste dann ein Nachweis vorgelegt wird. Das kann beispielsweise ein Kontoauszug sein, für ein Auto kann das ein Kaufvertrag sein und für eine Lebensversicherung kann das ein Bestätigungsschreiben der Versicherung über den Wert zum jeweiligen Stichtag sein. Der Anspruch auf Auskunft und der Anspruch auf die Vorlage von entsprechenden schriftlichen Nachweisen und Belegen kann bei Bedarf auch gerichtlich durchgesetzt werden. Die Idee des Gesetzgebers ist dabei wohl folgende. Wenn jeder Ehegatte dem anderen Ehegatten gegenüber detaillierte Auskunft erteilen muss und entsprechende Belege vorzulegen hat, dann ist jeder der Ehegatten ganz grundsätzlich mal in der Lage, eine Zugewinnausgleichsberechnung zu erstellen und auszurechnen, ob ein Zugewinnausgleichsanspruch eventuell besteht. Eine Schwierigkeit taucht dabei dann immer wieder auf. Bereits bei der Erstellung der Liste zum Endvermögen haben Sie sich möglicherweise schon gefragt, wie man denn im Einzelnen einen genauen Wert festlegen soll. Beim Bankvermögen ist das noch einfach. Da erteilt die Bank Auskunft und stellt einen Beleg zur Verfügung. Und ähnlich ist es auch bei einer Anfrage bei der Lebensversicherung. Auch da ist es möglich, dass man von der Lebensversicherung dann entsprechende Auskünfte direkt bekommt. Für Autos gibt es eine Bewertungsliste und manchmal genügt auch ein Vergleich mit einer Webseite für Autoverkäufe. Schwierig ist es jedoch bei der Bewertung von Häusern, von Firmen, von Wohnrechten oder Beteiligungen. Dafür wird häufig die Beauftragung eines Gutachters notwendig sein. Für eine erste ganz grobe Berechnung können Sie die einzelnen Vermögenspositionen vielleicht noch ungefähr abschätzen. Eine genaue Bestimmung der einzelnen Werte wird jedoch häufig nur durch einen Gutachter möglich sein. Zur Vermeidung einer gerichtlichen Auseinandersetzung haben die Eheleute auch zum Beispiel die Möglichkeit, sich auf einen Gutachter zu einigen und zu vereinbaren, dass das Ergebnis in jedem Fall von beiden akzeptiert wird. Die Eheleute beauftragen also beispielsweise gemeinsam einen Gutachter für die Bewertung des Hauses, haben sich zuvor darauf geeinigt, wer den Gutachter bezahlen muss und vereinbaren darüber hinaus, egal was der Gutachter als Wert für das Haus oder die Wohnung ermittelt, den Betrag nehmen wir für unsere weitere Berechnung und werden uns darüber dann nicht weiter streiten. Können sich die Eheleute allerdings nicht auf einen gemeinsamen Gutachter einigen, ist es in der Regel sinnvoller, eine Klärung durch das Gericht herbeizuführen, als dann selbst verschiedene Gutachten einzuholen. Vom Richter wird nämlich letztlich nur ein Gutachten eingeholt und dieses ist dann verbindlich. In vielen derartigen Fällen ist dann ein Gerichtsverfahren kostengünstiger als eine außergerichtliche Streiterei mit mehreren Gutachten. Beachten Sie also, letztlich ist die Berechnung des Zugewinnausgleichs reine Mathematik, aber nur dann, wenn die Bewertung im Einzelnen feststeht. Gibt es Streit über die genaue Bewertung, hilft ein Gutachten oder letztlich ein Richter. Die genaue Vorgehensweise hängt dann natürlich immer sehr von dem individuellen Einzelfall ab. Der ein oder andere Ehegatte mag nun auf den Gedanken kommen, im Hinblick auf das Stichtagsprinzip noch schnell ein wenig Vermögen verschwinden zu lassen. Es gelten ja schließlich für die Berechnung vom Zugewinnausgleich, so wie ich eben gesagt habe, nur die Stichtage Anfangsvermögen und Endvermögen. Doch davor möchte ich ausdrücklich warnen. Zum einen macht sich ein solcher Ehegatte gegebenenfalls strafbar. Zum anderen empfehle ich Ihnen und allen meinen Mandanten, sich im Zweifel als Vorsichtsmaßnahme umgehend über die aktuelle Vermögenssituation des anderen Ehegatten zu informieren und, mit Einverständnis, Kopien von den Unterlagen zu erstellen. Dadurch kann später ein langwieriger Streit vermieden werden. Solange Sie also noch die Erlaubnis und die Möglichkeit haben, sich über die finanzielle Situation des anderen Ehegatten zu informieren, kann ich Ihnen nur empfehlen, diese Möglichkeit auch zu nutzen. Das Gesetz bietet nämlich einen Schutz. Einen Anspruch auf Auskunft zum Vermögen gibt es per Gesetz nämlich nicht nur für das Anfangsvermögen und Endvermögen, sondern auch noch für das Vermögen zum Trennungsstichtag. Sie sind berechtigt, von Ihrem Ehegatten auch Auskunft zu erhalten zum Stichtag der Trennung. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass dieser spezielle Tag genau bestimmt werden kann. Das kann zum Beispiel der Tag des Auszugs aus der bisher gemeinsam bewohnten Wohnung sein oder der Tag, an dem Sie dem Ehepartner gesagt haben, dass Sie sich trennen und nach Ablauf des Trennungsjahres die Scheidung einreichen werden. Nochmal zum Verständnis. Die Berechnung des Zugewinnausgleichs erfolgt, wie schon besprochen, durch die Unterscheidung des Anfangsvermögens vom Endvermögen. Das Problem ist jedoch, dass es üblicherweise ein Jahr dauert, bis der Scheidungsantrag eingereicht werden kann und dass es deshalb auch ab der Trennung ein Jahr lang dauert, bis der andere Ehegatte sein Endvermögen offenlegen muss. Die Eheleute haben also nach der Trennung ein ganzes Jahr vollen Zugriff auf das eigene Vermögen und früher gab es da keinerlei Kontrollmöglichkeiten. Vor einigen Jahren hat der Gesetzgeber dann in das Gesetz aufgenommen, dass es zusätzlich zum Anfangsvermögen und Endvermögen auch noch einen Auskunftsanspruch zum Trennungszeitpunkt gibt. Das ist jetzt kein neuer Berechnungsstichtag, sondern soll dem anderen Ehegatten nur die Möglichkeit einer Überprüfung geben, ob im Trennungsjahr vielleicht Geld verschwendet wurde, um den Zugewinnausgleich zum eigenen Vorteil oder zum Nachteil des anderen Ehegatten zu beeinflussen oder Handlungen vorgenommen worden sind, um den anderen Ehegatten finanziell zu benachteiligen. Ein typischer Fall wäre zum Beispiel, der Ehemann hat eine neue Freundin und kauft dieser neuen Freundin nun im Trennungsjahr mehrfach teuren Schmuck und schenkt diesen seiner Freundin. Oder einer der beiden Eheleute hebt vom Konto im Trennungsjahr einen großen Geldbetrag ab und schenkt dieses Geld dann den eigenen Eltern oder einer anderen nahestehenden Person. Denkbar ist natürlich auch, dass einer der Eheleute einen größeren Geldbetrag abhebt und nachher einfach behauptet, dieses Geld sei im Trennungsjahr halt einfach ausgegeben worden. Um solche Vermögensverschiebungen aufdecken zu können, wurde vor einigen Jahren dieser zusätzliche Auskunftsanspruch in das Gesetz aufgenommen für den Tag der Trennung. Er gibt dann später die Auskunft, dass zwischen dem Trennungsstichtag und dem Stichtag für das Endvermögen eine erhebliche Vermögensreduzierung entstanden ist, dann muss das vom anderen Ehegatten nicht einfach hingenommen und akzeptiert werden. Vielmehr ist der Ehegatte, bei dem die Vermögensreduzierung eingetreten ist, zu genauer Auskunft verpflichtet, was mit dem Geld im Einzelnen geschehen ist. Können dann keine nachvollziehbaren, vernünftigen Angaben gemacht werden oder ist erkennbar, dass dieses Geld zum Beispiel verschenkt wurde, um den anderen Ehegatten zu benachteiligen, dann wird fiktiv so gerechnet, als wäre das Vermögen noch da. Hatte also der Ehemann zum Stichtag der Trennung beispielsweise noch 100.000 Euro auf seinem Konto und hat er zum Stichtag des Endvermögens nur noch 40.000 Euro auf seinem Konto, so muss er detailliert nachweisen, wo die fehlenden 60.000 Euro geblieben sind. Ansonsten werden ihm diese 60.000 Euro fiktiv als Vermögen hinzugerechnet. Natürlich ist der Mann ausgezogen und hat beispielsweise Geld benötigt, um die Kaution für die neue Mietwohnung bezahlen zu können und hat er sich dann noch eine Küchenzeile gekauft, Geschirr, ein paar Möbel und sonstige Einrichtungsgegenstände und kann er das alles mit entsprechenden Quittungen belegen, so ist das alles in Ordnung und ihm kann nicht irgendwas fiktiv wieder ins Portemonnaie reingerechnet werden. Wurde jedoch Geld verschwendet und ist eine Benachteiligungsabsicht gegeben, dann wird dem Vermögen des Ehegatten der Betrag hinzugerechnet, den dieser Ehegatte verschwendet hat, wenn er zum Beispiel, so der Gesetzestext, Schenkungen ohne eine sittliche Verpflichtung gemacht hat, so heißt es da im Gesetz, oder wenn er beispielsweise finanzielle Handlungen in der Absicht vorgenommen hat, den anderen Ehegatten zu benachteiligen. Zusammenfassend ist für Sie jetzt erst einmal wichtig zu wissen, es gibt einen Auskunftsanspruch und zwar zum Anfangsvermögen, zum Endvermögen und zum Trennungsvermögen. Zusätzlich gibt es noch den Anspruch auf schriftliche Belege und Nachweise. Falls Geld verschwendet wurde im Trennungsjahr oder Handlungen vorgenommen wurden, um den anderen Ehegatten finanziell zu benachteiligen, dann werden diese Geldbeträge fiktiv dem tatsächlich noch vorhandenen Vermögen hinzugerechnet. Der Anspruch auf Zugewinnausgleich muss nicht zwingend mit der Scheidung eingefordert werden. Er kann auch noch nach der Scheidung geltend gemacht werden. Der Anspruch auf Zugewinnausgleich kann aber nach der Scheidung auch verjähren. Danach ist dann die Möglichkeit, einen Anspruch zu realisieren, vorbei. Auch aus Kostengründen empfehle ich daher, das Thema Zugewinnausgleich schon vor der Scheidung zu beginnen. Noch ein paar Worte zur Gütertrennung und zur Gütergemeinschaft. Der Zugewinnausgleich stellt die gesetzlich vorgesehene Regelung dar. Vor oder während der Ehe haben die Ehegatten jedoch die Möglichkeit, eine davon abweichende Vereinbarung zu treffen, nämlich Gütertrennung oder Gütergemeinschaft. Eine solche Vereinbarung muss bei einem Notar erstellt und unterschrieben werden. Da ich davon ausgehe, dass diese Eheleute über die Konsequenzen des Vertrags zumindest durch den Notar informiert wurden, sind Ausführungen hierzu im Rahmen einer familienrechtlichen Erstberatung in diesem Hörbuch, denke ich, nicht erforderlich. Rechtsfragen, beispielsweise zur Anfechtung eines Ehevertrags, sprengen ebenso den Rahmen einer Erstberatung und erfordern eine sehr sorgfältige Prüfung. Wenn Sie zu den Themen Gütertrennung, Gütergemeinschaft oder Anfechtung eines Ehevertrags genauere Informationen benötigen, dann wenden Sie sich bitte direkt an einen entsprechend spezialisierten Rechtsanwalt. Zum Abschluss dieses Kapitels nun noch meine Empfehlungen zum Thema Güterrecht und Zugewinnausgleich für Ihren ersten Besuch beim Rechtsanwalt. Wenn Sie einen Ehevertrag bereits abgeschlossen haben, dann nehmen Sie diesen Vertrag natürlich unbedingt zum ersten Gespräch bei Ihrem Anwalt mit. Ansonsten kann der Anwalt nicht wirklich Sie beraten und sehr häufig habe ich auch schon erlebt, dass die Eheleute einen Ehevertrag abgeschlossen haben, aber den Mandanten oder den Leuten war gar nicht so bewusst, welche rechtlichen Konsequenzen hat so ein Ehevertrag im Detail. Deshalb, wenn ein Ehevertrag abgeschlossen worden ist, sollten Sie den auf jeden Fall mitnehmen. Falls Sie keinen Ehevertrag abgeschlossen haben, gilt ja, wie Sie nun wissen, der Güterstand der Zugewinngemeinschaft. In diesem Fall benötigt der Anwalt zur Berechnung eine Aufstellung zum Anfangsvermögen, zum Trennungsvermögen und zum Endvermögen, wie eben beschrieben. Zusätzlich benötigt der Anwalt noch die Informationen zu Schenkungen und Erbschaften während der Ehe. Wenn der Anwalt diese Informationen von Ihnen schon im ersten Besprechungstermin bekommt, dann kann er in der Regel sehr leicht eine ganz genaue Berechnung zum Zugewinnausgleich für Sie durchführen. Viele Anwälte benutzen dafür die gleiche Software, also das gleiche Berechnungsprogramm, wie die Richter und können dann auch die Indexierung des Anfangsvermögens direkt in einem berechnen. Auch haben Sie die Möglichkeit, dass der Anwalt unterschiedliche Berechnungen durchführt, zum Beispiel, wenn Sie nicht genau wissen, wie viel das vorhandene Haus wirklich wert ist. Der Anwalt kann dann leicht errechnen, wie viel Zugewinn zu zahlen ist, beispielsweise wenn man für das Haus einmal einen Wert von 250.000 Euro annimmt und was kommt raus, wenn man zum Beispiel 280 oder 260 oder was auch immer als Wert annimmt. Erst recht, wenn es mehrere solcher unklaren Vermögenspositionen gibt, ist es hilfreich, auf diese Art und Weise einen Überblick zu bekommen, was im besten und was im schlechtesten Fall auf Sie zukommt. Je genauer die Aufstellungen also sind, die Sie dem Rechtsanwalt mitbringen, desto genauer kann der Rechtsanwalt für Sie dann die Berechnung durchführen. Ach ja, noch eins. Der Podcast ist kostenlos und keine individuelle Rechtsberatung. Deshalb sind die Informationen unverbindlich und es wird keine Haftung übernommen.